Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen heute Morgen die ersten Verse des ersten Korintherbriefes lesen. Wir lesen 1. Korinther 1 von Vers 1 an. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder, der Versammlung Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, dem berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Orte den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, sowohl ihres als unseres Herrn, Gnade euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott allezeit eurethalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie das Zeugnis des Christus unter euch befestigt worden ist, so dass ihr an keiner Gnadengabe Mangel habt, indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesu Christi erwartet, welcher euch auch befestigen wird bis ans Ende, dass ihr untadelig seid an dem Tage unseres Herrn Jesu Christi. Gott ist treu, durch welchen ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesu Christi, unseres Herrn. Liebe Brüder und Schwestern, in Apostelgeschichte 18 lesen wir, wie der Apostel Paulus nach Korinth kam. Er ist dort 1,5 Jahre gewesen. Nur in Ephesus war er länger, da war er 2 Jahre. In vielen anderen Gemeinden war er nur kurze Zeit, in Thessalonich etwa nur 3 Wochen. Es wurde Paulus eine wunderbare Verheißung gesagt. Der Herr sagt ihm zu, dass ihn in Ephesus niemand angreifen und verfolgen würde. Und er sagt ihm weiter, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das muss für Paulus, der viel gelitten hatte, etwas Wunderbares gewesen sein. Und man könnte meinen, die Arbeit dort wäre nun leicht und erfolgreich gewesen. Es sind viele zum Glauben gekommen, aber diese Arbeit hatte ganz andere Schwierigkeiten. Und das lag an den Verhältnissen in Korinth. Korinth war eine Hafenstadt. Und sie tat sich besonders durch 2 Eigenschaften hervor. Es waren dort außerordentlich viel Dirnen und Hurerei und viele Götzentempel. Darum kam es auch zu sehr großen Problemen. Wie es in der Stadt ausgesehen hat, geht aus einem Wort des Apostels aus 1. Korinther 6 hervor. Da sagt er ihnen, was mit ihnen los gewesen ist, ehe sie zum Herrn fanden. 1. Korinther 6, Vers 9. Oder wisset ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Irret euch nicht. Weder Hure, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solches sind euer etliche gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Paulus sagt ihnen ganz klar, was sie für Leute waren, aber er sieht darin keinen besonderen Vorteil. Wir staunen und jubeln, wenn einer ganz aus dem Dreck zum Herrn findet. Diesen Unterschied zwischen dem Sünder aus der Gosse und dem frommen Sünder, den kennt der Herr nicht. Denken wir an das, was wir im Johannesevangelium lesen. In Kapitel 3 spricht er mit einem frommen, religiösen, anerkannten Mann. Und dem sagt er das Allerschlimmste, du musst von neuem geboren werden. Von dir kann ich überhaupt nichts gebrauchen. Alles muss neu werden. In Kapitel 4 spricht er mit dem geraden Gegenteil. Mit einer Frau, die nicht einmal zu den Israeliten gehörte, die auf sittlichem Gebiet sich schwer verschuldet hatte. Und der sagte wunderbare Dinge über Gott. Gott ist Geist. Die, die ihn suchen, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Also in diesen Verhältnissen hat Paulus arbeiten müssen. Und da fällt nun zunächst auf, wie er seinen Brief beginnt. Er schreibt, Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen und Sosthenes der Bruder. Es gibt zwei Gemeinden, denen gegenüber Paulus sein Apostelamt betont hat. Das sind die Korinther und die Galater. Bei den Galatern noch mehr als bei den Korinthern, weil da die Verhältnisse noch übler waren. Da muss Paulus gar schreiben, ich fürchte, ob ich nicht vergeblich an euch gearbeitet habe. Er kehrt den Apostel besonders heraus, indem er von Sosthenes nur sagt, der Bruder. Er macht da einen großen Unterschied. Wenn er an die Thessalonicher schreibt, dann tut er das nicht. Da schreibt er Paulus und Silvanus und Timotheus, der Versammlung der Thessalonicher, in Gott dem Vater. Da hebt er sich überhaupt nicht hervor. Er hat das also immer dann getan, wenn er auf Schwierigkeiten stieß und wenn er den Apostel betonen musste, weil man ihm sonst seine Worte nicht abnehmen wollte. Dann finde ich besonders interessant die Anrede an die Versammlung Gottes, die in Korinth ist. Man muss sich das einmal vorstellen. Es ist viel darüber geredet worden, ob es Versammlung oder Gemeinde heißen müsste. Wenn ich aber an dies denke, Versammlung Gottes, dann ist mir vollkommen gleichgültig, ob dahinter steht Gemeinde, Versammlung, Kreis, Gruppe, Gemeinschaft. Das alles zählt nicht. Es geht darum, ob es die Versammlung Gottes ist. Ob es das überhaupt geben kann, dass der Allmächtige von einem Kreis sagen kann, die da, das sind meine Leute, das ist meine Gemeinde. Es gibt eine Unzahl von Kirchen, Gemeinden, Gruppen, Gemeinschaften auf unserer Erde. Im christlichen Bereich soll es mehrere tausend geben. Dann gibt es noch die vielen von Menschen erdachten Religionen. Religiöse Gruppen gibt es genug. Wir wollen Gemeinde Gottes sein. Wenn wir das nicht sein können, wollen wir die Türen abschließen und nach Hause gehen. Einen christlichen Kreis noch ins Leben zu rufen, wäre unsinnig. Und wir müssen uns immer fragen, sind wir wirklich Versammlung des lebendigen Gottes? Und damit sind wir ungeheuer weit weg von den Gedanken der Ökumene, die heute so stark um uns sich greifen. Die wollen kein Evangelium mehr verkünden. Die wollen den Menschen in anderen Religionen nicht mehr sagen, was Gott erwartet, sondern sie wollen sich den anderen anpassen. Sie wollen von den Heiden lernen. Die von Menschen erdachten Religionen, bis auf den Islam, verehren alle viele Götter. Ich bin überzeugt, das ist immer der Einfluss des Teufels. Denn durch die vielen Götter verliert der eine Gott an Macht. Es kann nur einen Gott geben. Sobald mehrere da sind, ist da geteilte Macht, ist der eine Gott nicht mehr allmächtig. Und das erste Gebot, das Gott den Israeliten gab, hieß, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Eine Verbindung zum Polytheisten, zu denen die viele Götter verehren, ist in den Augen Gottes etwas völlig Unmögliches. Nun kommt eine Bemerkung, die schon zu vielen Überlegungen Anlass gegeben hat. Der Apostel redet die Gläubigen in Ephesus an mit den Worten, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. Die Frage der Heiligung macht vielen Christen sehr, sehr große Schwierigkeit. Der Amerikaner Tozer hat einmal geschrieben, viele Christen haben mehr Angst vor der Heiligkeit als vor der Sünde. Das ist natürlich überspitzt, aber wenn man sich mit dem Problem befasst, erkennt man, wie wahr es ist. Und gerade dieser Satz wird immer gebraucht, um nachzuweisen, dass heilig nicht heilig heißt. Denn da wird gesagt, seht doch, wie viel Sünde in Korinth war, und Paulus redet sie doch mit Heiliger an. In Korinth war Sünde. In Kapitel 1 wird uns davon gesagt, dass sie uneins waren. Ich bin des Paulus, ich des Petrus, ich des Apollos. In Kapitel 5 lesen wir von einem, der gar mit seiner Schwiegermutter oder mit seiner Stiefmutter verkehrte. In Kapitel 11 wird uns davon gesagt, in welch unwürdiger Weise sie zum Brotbrechen zusammenkamen. In Kapitel 15 lesen wir, dass auch schlimmste Irrenlehre dort zu Hause war, dass einige sagen, es gäbe keine Auferstehung von den Toten. Und dann redet der Apostel sie mit Heilige an. Man hat schon sehr früh im 4. Jahrhundert eine Lösung dieses Problems angestrebt, indem man unterschied zwischen der Stellung und dem Zustand. Das ist eine kritische Sache. Man sagt also, unserer Stellung nach sind wir Heilige, unserem Zustand nach nicht. Wie unsinnig das werden kann, wurde mir neulich bewusst, als man mir von einem Bruder erzählte, muss allerdings schon viele Jahrzehnte zurückliegen, der sich sehr übel in seiner Familie benahm, Frau und Kinder schlug und dann kurz erklärte, Gott sieht mich in Christus. Dass das nicht geht, dürfte selbst einem Zurückgebliebenen einleuchten. Ich kann mich mit der Erklärung Zustand und Stellung nicht zufrieden geben. Wir haben in der Schule mal ein Jahr lang bei einem stellvertretenden Lehrer Turnunterricht gehabt. Ja, der war wirklich nur seiner Stellung nach Turnlehrer, sein Zustand nach nicht. Ich glaube, der hätte sich nicht mal den Barren halten können, stand da nur auf seinen Stock gestützt und sagte uns, was wir machen sollten. Wenn mir einer sagen will, Gott erkennt die Stellung an, auch wenn Zustand nicht stimmte, da kann ich nicht mitkommen. Die Bibel sagt, der Herr sieht das Herz an. Und der Apostel Paulus war weit davon entfernt, mit diesen Gedanken einig zu sein. Von dem Mann, von dem wir in 1. Korinther 5 lesen, sagt er, ich habe schon beschlossen, einen solchen dem Satan zu überliefern zum Verderben des Fleisches. Kein Stellung und Zustand. Wenn sie in unwürdiger Weise zum Brotbrechen zusammenkamen, war Gottes Gericht schon wahr geworden. Paulus schreit, deshalb sind viele unter euch krank und schwach und ein Gutteil entschlafen. Nein, mit der Theorie kommen wir nicht durch. Das Wort Gottes erwartet von uns ein heiliges Leben. Und die eigentliche Ursache zum heiligen Leben ist Gott selbst. In 2. Korinther 6 lesen wir im letzten Vers, dass Gott sagt, ich werde euch zum Vater sein. Und ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und daraus zieht der Apostel Paulus einen Schluss, und den sollten wir alle ziehen. Er zieht einen Schluss aus der Tatsache, dass Gott unser Vater ist und wir seine Söhne und Töchter. Und der steht im 7. Kapitel, und der heißt, darum, da wir diese Verheißungen haben, lasst uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. In Matthäus 5, Vers 8 lesen wir, glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Gott wird sich niemals zufrieden geben mit dem Unterschied zwischen Stellung und Zustand. Und darum denke ich, sollten wir es auch nicht. Wenn es auch Brüder gibt, die ihn uns sehr, sehr schön und ausführlich erklären. Nun spricht der Apostel davon, zu wem sie beten. Er wendet sich an die, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesu Christi anbeten. Wir finden nur wenige Stellen im Neuen Testament, wo zum Herrn Jesus gebetet wird. Stephanus tut es vor seiner Steinigung. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf und rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Der Apostel Paulus hat es getan, als ein Engel Satans ihn mit Fäusten schlug. Er schreibt, hierfür betete ich dreimal zum Herrn, aber er sprach zu mir, lass dir meiner Gnade genügen. Im Allgemeinen wird im Neuen Testament zu Gott gebetet. Zum Beispiel, als die Apostel zusammenkommen, nachdem sie eine wunderbare Erfahrung gemacht haben. Ich will es einmal lesen. Kapitel 4, Vers 24. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde gemacht und alles, was in ihnen ist. Und so fort. Also sie beten Gott an. Im Epheserbrief finden wir zwei Gebete des Apostels Paulus, eins im ersten, eins im dritten Kapitel. Beide Mal wendet er sich an Gott. In der Offenbarung allerdings finden wir Gebete, allerdings Anbetung, keine Bitten, die sich an Gott und an das Lamm wenden. Also wir finden auch da alle Möglichkeiten. In der Anbetung werden sogar beide gleichzeitig angesprochen. Nun sehen wir uns seinen Gruß an. Er wünscht ihnen Gnade und Friede von Gott und dem Herrn. Diesen Gruß finden wir in allen Briefen des Apostels Paulus. Bloß bei Timotheus fügt er noch Barmherzigkeit hinzu. Und Petrus verwendet auch diesen Gruß. Was ist nun unter Gnade zu verstehen? Zwei Dinge. Einmal das, was wir immer vor Gott brauchen, und besonders wenn wir an den Tag denken, an dem wir vor dem Herrn stehen werden. Dazu will ich ein Wort aus 1. Petrus 1 lesen, Vers 13. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern, und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Ich kann dieses Wort nicht anders verstehen, bei der Offenbarung Jesu Christi, als den Zeitpunkt, wenn der Herr kommt. Und auch dann hoffen wir völlig auf die Gnade. Es gibt immer wieder Christen, die wollen ein Recht, einen Anspruch gegenüber Gott herausarbeiten, haben wir nicht. Auch wenn der Herr kommt, hoffen wir völlig auf die Gnade. Der Ausdruck wird aber auch anders gebraucht. Im juristischen Sinne ist Gnade nur für den da, der schuldig geworden ist. Paulus gebraucht ihn aber auch von sich, ohne dass da irgendeine Verbindung zur Schuld ist, sondern es ist einfach die Güte Gottes, die ihm hilft, seinen Dienst zu tun. Dazu ein Wort aus 1. Korinther 3, Vers 10. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Also Paulus sagt, dass ich den Dienst richtig tun konnte, war möglich, aufgrund der Gnade Gottes. 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Eindeutig ist es Gottes Gnade, wenn ein Mensch, ein Christ, einen rechten Dienst tun kann. Aus eigener Kraft können wir es nie. Fällt uns sehr, sehr schwer, das zu verstehen. Immer meinen wir wieder Anstrengung, Leistung, engere Vorbereitung im Gebet, die helfen uns, dass was Vernünftiges wird. Es ist ganz einfach das Wirken unseres Herrn, wenn wir ihm brauchbar dienen können. Dann wünscht er ihnen Friede. Friede ist mehr als der Abschluss eines Krieges. Früher endeten Kriege ja immer mit einem Friedensschluss. Heute enden sie mit Waffenstillstand. Ob es zwar Friede wird, weiß man da noch nicht. Aber Friede ist mehr als nur die Abwesenheit von Krieg. Friede ist eigentlich nur dann da, wenn ich auch frei bin von Verantwortung, von Verpflichtung oder von dem heute so oft gebrauchten Wort Stress. Wir verbinden den Begriff Friede ganz selten mit dem Morgen, sondern immer mit dem Abend. Es gibt die schönen Lieder, die vom Abendfrieden sprechen, wenn zur Ruhe die Glocken läuten. Am Morgen, dann ist Anspannung, Mühe, Verantwortung und Arbeit da. Und Paulus wünscht uns Frieden. Als Jünger Jesu sollten wir immer Frieden haben. Und zwar deshalb, weil wir nur eine Verantwortung haben. Wir haben keine Verantwortung für das Ergebnis unseres Dienstes. Wir haben nur die Verantwortung, ob wir ihn recht in der Abhängigkeit von unserem Herrn tun. Kein Evangelist ist dafür verantwortlich, dass die Menschen sich bekehren. Wohl ist er verantwortlich, dass er das Evangelium richtig sagt. Kein Bruder, der das Wort in der Gemeinde verkündet, ist verantwortlich für das, was die Brüder und Schwestern damit machen. Wohl ist er verantwortlich für das, was er ihnen sagt. Und erst wenn ich das weiß, dass ich nur eine Verantwortung habe, dass meine Beziehung zu meinem Herrn wirklich in Ordnung ist, dann habe ich auch Frieden. Ich bin eigentlich wie ein Soldat beim Militär. Wenn der einen Befehl bekommt, ist er nicht verantwortlich für das, was daraus wird. Verantwortlich ist der Vorgesetzte, der den Befehl gegeben hat. Er nur dafür, dass er ihn durchführt. Und das ist auch unsere Stellung unserem Herrn gegenüber. Dass wir das tun, was er uns aufträgt. In Vers 4 dankt der Apostel Paulus dann: Ich danke meinem Gott alle Zeit eurethalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Das ist bei uns ein Wunderpunkt. Ich freue mich, dass wir ein oder zwei Brüder in unserer Versammlung haben, die mittwochabends für diejenigen danken, die in der Versammlung Dienste tun. Das gibt es hier tatsächlich. Das finde ich gut. Aber ich glaube, wir tun es viel zu wenig. Wie viele Eltern mögen Gott für die Brüder und Schwestern danken, die ihre Kinder in der Sonntagsschule unterrichten? Ich glaube, da sind mehr Klagen als Dank. Wie mancher Dank für die Hauseltern, die wir haben. Es gibt Gemeinden, die sie jahrelang suchen, keinen vernünftigen finden. Wir haben welche und gute. Wir sollten alle überlegen, wofür wir danken können. Dabei kommt viel mehr heraus als beim Klagen. Dann schreibt der Apostel im nächsten Satz, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Also er freut sich darüber, dass die Korinther reich gemacht worden sind. Wir erinnern uns daran, dass der Herr Jesus die Bergpredigt begonnen hat mit der Feststellung: Glückselig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und hier dankt Paulus dafür, dass die Korinther reich gemacht worden sind. Wir müssen das ganz recht richtig verstehen. Wir kommen zum Herrn immer als Arme, als solche, die absolut nichts zu bringen haben. Wir kommen ähnlich wie der verlorene Sohn. Der kam von den Schweinen in seinen Lumpen, in seinem Schmutz. Der hatte Schande auf den Namen des Vaters gebracht. Der hatte absolut nichts zu bieten. Aber da er zum Vater kam, da er in tiefe Reue und Buße kam: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Darum wandte sich das Blatt schlagartig. Bringet her das beste Kleid, Sandalen an seine Füße, Ring an seine Hand. Er wurde völlig wieder aufgenommen. Und so macht Gott es mit jedem, der zu ihm kommt.
wenn wir wirklich in der rechten Weise zum Herrn kommen, dann bleiben wir nicht die Armen, die wir von Natur aus sind. Aber wofür dankt Paulus nun besonders? Dass ihr reich gemacht worden seid in allem Wort und in aller Erkenntnis. Ich glaube, Erkenntnis gehört zu den Wörtern, die wir am wenigsten zu würdigen wissen. Es gibt viele, die halten Aktivität für wichtiger als Erkenntnis. Die sausen umher, man könnte sagen, wie eine wilde Hummel. Keinen Augenblick ruhig, immer tätig. Die wenden sich nicht an ihrem Herrn, um sich von ihm füllen zu lassen. Sie sind ja selbst voll. Sie wollen gar nichts mehr hören. Sie wollen arbeiten. Das ist ein Merkmal gerade zu unserer Zeit. Ich frage mich, wie viele in unserer Versammlung mögen den Herrn schon aufrichtig gebeten haben, Herr, schenk mir doch tiefere Erkenntnis. Paulus freut sich, dass die Gläubigen reich sind an Erkenntnis. Ich fürchte, den meisten ist das gar nicht so wichtig. Wie wichtig es Paulus ist, sehen wir aus Epheser 1. In Kapitel 13 hat er den Ephesern bestätigt, dass sie mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind. Er ist damit aber nicht zufrieden. In Vers 16 schreibt er: Ich höre nicht auf, für euch zu danken, euer Erwähnt in meinen Gebeten, auf dass der Gott unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Das empfindet Paulus als einen Mangel bei den Ephesern, und darum bittet er. Ich habe dieses Gebet schon oft für mich gesprochen, und wir sollten es füreinander sprechen, und wir sollten alle empfinden, dass wir auf dem Gebiet eine Lücke haben. Wir sollten uns danach ausstrecken, mehr Erkenntnis zu haben, besser zu wissen, wer Gott ist, was er will, was er tut, was er von uns erwartet. In Vers 6 sagt er dann etwas Eigenartiges. Wie das Zeugnis des Christus unter euch befestigt worden ist. Sehr oft wird das Zeugnis des Christus laufend schwächer. Da kann man von jemandem hören, der, als ich zum Herrn kam, da hatte ich einen Eifer, da hatte ich eine Freude, heute nicht mehr viel da. Ein Wort, das bei allen Bibelauslegern zündet, als ob es ihnen geradezu an die Stirn gebrannt würde, ist der Satz aus Offenbarung 3, ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Dann springen sie alle an. Und man merkt, das ist bei ihnen der Fall, ist Liebe verlassen. Und Paulus sagt hier, das Zeugnis ist befestigt worden. Finde ich eine wunderbare Sache. Wir sehen, es gab auch viel Gutes in diesem schrecklichen Korinth. Und dann schreibt er ihnen als nächstes im 7. Vers, dass ihr an keiner Gnadengabe Mangel habt. Das können wir natürlich nur mit einer gewissen Sehnsucht lesen. Wie viel Mangel ist doch bei uns an Gnadengaben? Aber er fügt etwas hinzu, was ich für sehr wesentlich halte. Er sagt, ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel, indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesu Christi erwartet. Ich weiß nicht, ob wir je über diesen Zusammenhang nachgedacht haben. An keiner Gnadengabe Mangel erwarten die Offenbarung des Herrn. Ich stelle mir das so vor. Nehmen wir einmal an, wir hätten einen Bruder, der hätte die Gabe der Krankenheilung. Und jetzt erführt er, dass ein anderer Bruder an Krebs erkrankt wäre. Und es stellte sich heraus, dass alles sehr verschleppt worden wäre, dass dem Bruder gar nicht mehr zu helfen wäre. Und nun dürfte er durch Gottes Gnade mit diesem Bruder beten und er würde schlagartig geheilt. Dann wäre natürlich großer Jubel auf der ganzen Linie. Der Kranke wäre glücklich, seine Frau, seine Kinder, die Gemeinde, alle wären glücklich. Und nun stellen wir uns vor, dieser Bruder, der ihn hätte durch Gottes Kraft heilen dürfen, wäre ein geistlicher Mann. Dann würde er sich viel mehr über den Herrn freuen, der ihm diese Gabe gegeben hat, als über die Heilung. Dieser Gedanke geht ganz klar hervor aus Lukas 10, dass Sie sich einmal lesen. In Lukas 10, Vers 17, lesen wir, dass der Herr Jesus 70 ausgesandt hat, und dann wird uns gesagt, wie sie zurückkommen. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Wir können uns vorstellen, wie glücklich die waren. Wir wissen, dass wir nicht oder kaum einem Depressiven helfen können. Und diese 70 sagen nicht nur: Nach langem Gebet und großem Kampf haben wir die Dämonen austreiben können. Nein, die waren uns untertan in deinem Namen. Darüber freuten sie sich. Was sagt der Herr ihnen? Müssen wir lesen. Steht im Vers 20. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Der Herr will mit diesem Satz nicht sagen, dass die Tatsache, dass ihnen die Geister untertan waren, gleichgültig war. Nein. Aber wie immer ist das Bessere des Guten Feind. Wie immer werde ich mich über das Größte, den größten Reichtum freuen, den ich habe, und nicht über den kleinen. Der 1000-Mark-Schein in meiner Tasche ist mir wichtiger als der 5-Mark-Schein, als der 50-Mark-Schein. Wenn auch 50 Mark Geld sind, 1000 sind eben mehr. Und so sagt ihnen der Herr: Freut euch darüber nicht. Freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Und so waren allem Anschein nach diese vielgeschmähten Menschen in Korinth, obwohl sie alle Gnadengaben hatten, warteten sie auf den Herrn, der ihnen die Gnadengabe gegeben hatte. Nun sagt Paulus weiter in Vers 8, welcher euch auch befestigen wird bis ans Ende, dass ihr untadelig seid an dem Tage unseres Herrn Jesu Christi. Wenn Paulus auch etwas Gutes von den Korinthern sagen kann, sagt er nie: Oh, in euch habe ich Vertrauen, das wird jetzt weitergehen. Er denkt nicht daran. Er weist hin auf das, was der Herr tut. Einen ähnlichen Gedanken finden wir im Philipper 1, Vers 6. Die Philipper waren eine der Versammlungen, denen Paulus nicht schrieb, er wäre Apostel. Da schrieb er nur Paulus. Zu denen hatte er ein gutes Verhältnis. Er, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollführen wird bis auf den Tag unseres Herrn Jesu Christi. Also Paulus sagt nicht: Ihr habt gut angefangen, ihr werdet schon fertig werden. Paulus sagt: Meine Hoffnung ist, dass der, der das gute Werk angefangen hat, es auch weiterführt. Mit anderen Worten: Wir sollten unserem Vertrauen auf den Herrn setzen, nie auf Menschen, nicht auf unsere Brüder und Schwestern und vor allen Dingen nicht auf uns selbst. Wir sollten nie denken: Ich werde es schon schaffen, ich habe ja das geschafft, schaffe dies auch noch. Nein, das Vertrauen einzig und allein in den Herrn setzen. Jetzt kommen wir zu dem letzten, dem schönsten und dem schwierigsten Vers. Gott ist treu, durch welchen ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesu Christi, unseres Herrn. Da ergibt sich die Frage: Gibt es denn das? Gemeinschaft für einen Menschen mit Jesus Christus. Und hier wird sein voller Titel genannt. Gemeinschaft seines Sohnes, also Sohn Gottes, Jesus Christus und unser Herr. Da erinnern wir uns zunächst an das, was in 1. Johannes 1, Vers 3 steht, wo der Apostel Johannes schreibt: Dieses schreiben wir euch, auf dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist ein sehr wichtiger Vers. Johannes hätte gern Gemeinschaft mit den Gläubigen. Er sagt ihnen, auch die wünsche ich, aber bedenkt, wir, er spricht ja von sich und seinen Mitarbeitern, wir sind schon festgelegt. Wir leben in der Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wenn ihr dazu passt, kommt gern her. Wenn nicht, dann ist nichts zu machen. Also ganz eindeutig wird auch da dieser Gedanke ausgesprochen. Dann finden wir viel oder mehrere Bibelstellen, die uns sagen, dass der Herr die Gemeinschaft sucht. Matthäus 18, Vers 20: Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Offenbarung 3, Vers 20: Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und mir auftut, zu dem werde ich eingehen und das Mahl mit ihm halten. Also ganz eindeutig sucht Gott Gemeinschaft mit uns. Und jetzt geht es um die große Frage: Suchen wir Gemeinschaft mit Gott? Eigentlich dürfte das überhaupt keine Frage sein, wenn das lächerliche, kleine, unbedeutende Menschlein Verbindung haben kann zu Gott. Da sollte es doch nur so hineilen. Aber wir suchen sie sehr schleppend. Die ganze Bibel spricht davon, wie Gott Gemeinschaft mit uns Menschen gesucht hat. Denken wir an das Volk Israel. Wie hat er sich um sie bemüht? Wie hat er sie geleitet? Wie hat er ihnen sein Gesetz gegeben? Hat ihnen Führer gegeben? Hat sie durch die Propheten ermahnt? Was haben sie getan? Immer wieder von ihm abgefallen. Ich will ein Wort aus Jeremia 22 lesen, das uns sagt, wie katastrophal die Lage war. Jeremia 22, Vers 8. Und viele Nationen werden an dieser Stadt, an Jerusalem, vorüberziehen und werden einer zum anderen sagen: Warum hat Gott an dieser großen Stadt also getan? Und man wird sagen: Weil sie den Bund Jahwes ihres Gottes verlassen und sich vor anderen Göttern niedergebeugt und ihnen gedient haben. Das ist das Allerschrecklichste, Götzendienst zu betreiben. Ich muss jetzt noch einmal darauf hinweisen, dass Ökumene uns tatsächlich Götzendienst empfiehlt. Und jetzt muss ich noch etwas anderes dazu sagen. Wenn man das einem normalen Versammlungsbruder sagt, sagt er: Ja, das ist auch nicht richtig. Bin ja auch dagegen. Ich habe aber noch nie einen gesehen, der empört war. Wir hängen Plakate an unsere Tür und sie treten ein gegen Abtreibung. Bin ich auch für. Ich habe noch nie gehört, dass einer ein Plakat gegen Ökumene an die Tür hängt. Nie gehört, dass einer ein Plakat gegen die Verbrüderung mit Götzendienern an die Wand hängte. Das ist doch unsere große Not. Die Bibel nennt Gott einen eifersüchtigen Gott. Das hat in der alten Elberfelder Übersetzung nicht gestanden, das Wort. Während alle anderen deutschen Übersetzungen es haben und während die Engländer und Franzosen eindeutig eifersüchtig schreiben, hatten wir nur einen eifernden Gott. Heute haben wir auch gemerkt, dass eifersüchtig das richtige Wort ist. Viele meinen, Gott sei tolerant. Natürlich kann man tolerant nicht in der Konkordanz nachsehen. Fremdwörter stehgewöhnlich nicht in der Bibel. Ich habe mich gefragt, was kann ich denn mal nachsehen? Ich habe duldsam nachgesehen. Stehen nur zwei Wörter in der Bibel, die davon sprechen, dass Gott etwas duldet oder nicht duldet. Ich will sie einmal vorlesen. Das Wort dulden steht nur dreimal, einmal vom Menschen, zweimal von Gott. Psalm 101, Vers 5. Wer seinen Nächsten heimlich verleugnet, dem will ich vertilgen. Wer stolze Augen und hochmütigen Herzens ist, den will ich nicht dulden. Also Gott will den Hochmütigen nicht dulden. Dann ein Wort aus Offenbarung 2, Vers 20. Das kommt mir zur Sache. Aber ich habe wider dich, dass du das Weib Isabel duldest, welche sich eine Prophetin nennt, und sie lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Das nimmt Gott uns übel, wenn wir die dulden, die auf dem falschen Wege sind. Die Gemeinschaft, in die wir berufen werden, muss gepflegt werden. Jede Gemeinschaft muss gepflegt werden. Jede Gemeinschaft kostet Opfer und jede Gemeinschaft bringt etwas. Das Verhältnis zwischen dem, was sie kostet und was sie bringt, ist natürlich unterschiedlich. Bei dem Herrn ist eine eindeutige Sache. Aber gepflegt werden will auch sie. Die Israeliten haben den Herrn immer wieder abgelehnt. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein sammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt, sagt der Herr über Jerusalem. Die Basis unseres Zusammenseins mit dem Herrn ist Gehorsam. Geht schon daraus hervor, dass er Herr genannt wird. Und diesen Gehorsam finden wir besonders kurz und klar gekennzeichnet bei Mose, der wohl einer der Menschen ist, die in der allerinnigsten Gemeinschaft mit Gott gelebt haben. Und von diesem Mose heißt es in Hebräer 11, Vers 25, und er wählte lieber mit dem Volke Gottes ungemacht zu leiden, als die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben. Zeitlicher Genuss, glaube ich, steht in der neuen Bibel. Sünde kann Genuss bringen. Heiliges Leben kann Verzicht sein. Durch die Jahrtausende hat es an den Herrscherhäusern immer reichlichen Genuss gegeben. An Speise, an Wein und auch an der Möglichkeit zur geschlechtlichen Liebe. Mose hat verzichtet. Die Schmach des Christus war ihm wichtiger. Der Gehorsam zum Herrn ist unser Beitrag zu dieser Gemeinschaft. Und da gibt es für uns nur eins, ihm ganz kompromisslos folgen. Die Verbindung zum Herrn ist die einzige, die hinübergeht in die Ewigkeit. Am Friedhof, da erinnern wir uns gern daran, da können wir ja auch gar nichts anderes mehr machen. Und warum sollten wir uns da nicht an diesen Trost erinnern? Wenn es aber nur da ist, dann ist es zu wenig und dann ist alles, was am Friedhof gesagt wird, nicht wahr. Paulus formuliert sehr klar und knapp, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Nur wer dem Herrn lebt, kann mit dem Herrn sterben. Ganz klare Sache. Und nun hoffe ich, dass wir erkennen, dass es unser größtes Vorrecht ist, Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. Sie hat ihren Preis, ganz eindeutig, aber ihren vielfachen Lohn. Möchte Gott uns schenken, dass wir erkennen, wie wunderbar diese Möglichkeit ist. Ein armes, kleines Menschlein kann durch die Gnade Gottes Gemeinschaft haben mit dem, der der Sohn Gottes ist, mit Jesus Christus. Wenn wir es verstehen, werden wir uns danach ausstrecken. Möchte Gott uns geben, dass wir es erkennen.